Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Die Bücher für junge Leser führen uns heute von Australien über die USA bis in die Uckermark. Oder man kann auch sagen, zu neuen Büchern von Sean Tan, Elizabeth Acevedo, Jason Reynolds und Moira Frank. Beginnen wir am anderen Ende der Welt und lesen uns im Laufe der Sendung langsam wieder heran. Sean Tan wurde 1974 im australischen Perth geboren. Er hat bildende Künste und englische Literatur studiert. Seitdem veröffentlicht er Bilderbücher. Für die Graphic Novel »Ein neues Land« wurde er 2009 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis geehrt. Seine Animation des Bilderbuches »Die Fundsache« wurde mit dem Oscar für den besten animierten Kurzfilm ausgezeichnet. Unter anderem. Tan ist ein vielseitiger Autor und Illustrator, dessen Bücher vor allem gemeinsam haben, dass sie politisch sind. Im vergangenen Herbst erschien von ihm »Reise ins Innere der Stadt«, Geschichten über die fatale Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Sein neues Bilderbuch »Zikade« ist eine Hommage an Herman Melville und seine Erzählung »Bartleby, der Schreiber«. Thomas Linden über Sean Tans »Zikade«.
Einen Vornamen hat er nicht. Sein Name ist einfach »Zikade«. Dass es sich um einen Eher handelt, erkennt man an seinem grauen Anzug, dem eng sitzenden Hemdkragen, der schwarzen Krawatte und Hosen, die offensichtlich zu lang sind. Ein Büromensch. Nein, eine Zikade, denn statt zweien hat er vier Arme und an seinem grünen Kopf stehen die Augen rechts und links ab, während wir auf eine breite Stirn schauen. Viel Platz zwischen den Augen, viel Platz, um sich vorzustellen, was in diesem Kopf vor sich gehen mag. Sean Tan zeigt uns seinen Protagonisten vor einer grauen Wand. Soll er dort hingerichtet werden? Steht auf dem Blatt, das er in Händen hält, sein Todesurteil? Ratlos scheint er uns anzublicken, zu seinen Füßen das Chaos verstreuter Papiere. Unverkennbar, der große australische Illustrator präsentiert uns seine Version von Herman Melvilles Erzählung »Bartleby, der Schreiber«, einer Geschichte aus der Wall Street, wie es im Untertitel des erstmals 1853 veröffentlichten Textes heißt. Im Vorsatzpapier sieht man sie auch schon, die Wolkenkratzer. Nur bestehen sie hier aus blanken, grauen Betonklötzen. In Melvilles Erzählung schaut der Notarschreiber durchs Fenster auf einen Hausschacht. Tan entwirft eine Ode an die Farbe Grau. Alle Farben scheinen in ihren Schattierungen eingegangen zu sein. Vom Aktenschrank bis zur Wanduhr ist alles zu Stein erstarrt. Jeder Schlipsträger sitzt in einem schachtelgroßen Büro, aber niemand wird so gnadenlos ausgebeutet wie Zikade. Jeden Toilettengang zieht man ihm vom Lohn ab, und die Kollegen lassen keine Gelegenheit aus, ihn zu mobben. Zikade ist ein politisches Buch. Unterdrückung und gesellschaftliche Diskriminierung tauchten schon in Tans Meisterwerken »Ein neues Land«, »Geschichten aus der Vorstadt des Universums« und »Die Regeln des Sommers« auf. Mit Zikade erhält seine Kritik am neoliberalen Kapitalismus eine neue Dimension. Die Ausbeutung des kleinen Angestellten vollzieht sich hier in einer Maßlosigkeit, die ihm den Status des Menschseins abspricht. Wir wissen, wozu es geführt hat, als man Menschen als Ungeziefer bezeichnete, und wir erleben täglich in den Nachrichten, wie die Schicksale von Menschen auf der Flucht in Form von Statistiken und Kontingenten verharmlost werden. Auch Zikade wird mit einem Barcode erfasst. Er ist kein Rebell, arbeitet mit Fleiß. Dabei verhält er sich außerordentlich sanftmütig. Tan zeigt ihn uns rundlich und klein wie ein Kind. Bis in die Sprache hinein bleibt er infantil und fremd. Heike Schönfeld lässt Zikade in der Übersetzung von Tans Originaltext wie einen Ausländer klingen, der rührend um die etablierte Sprache ringt. Wie Bartleby wohnt er heimlich im Büro, von seinem Chef stillschweigend geduldet, da dieser Zustand der Firma von Nutzen ist. Gerade die Sanftmut fordert jedoch die Gewalt der Kollegen heraus. Wir sehen auf Tans Bilder nie die komplette Gestalt seines Chefs oder der Angestellten. Die Gesichter der Schikaneure bleiben verdeckt. So wirkt der Hass in seiner Anonymität umso bedrohlicher. Niemand übernimmt die Verantwortung für die Wut gegen den anderen, den man verachtet, weil er anders ist und mit ihm das andere in einem selbst abgespalten werden soll. Tatsächlich ist Zikade ein Insekt, genauso wie Gregor Samsa in Franz Kafkas Verwandlung ein Käfer ist. Das widerständige Anderssein lässt sich nicht aus der Welt diskutieren. Auch der Zikade sehen wir es nicht an, aber so wie Sean Tan unseren Blick lenkt, aktiviert er unsere Ahnung, dass dieses von allen verachtete Wesen wohl leidensfähig ist. Der Australier arbeitet mit großem Raffinement. Denn nun rücken wir Leser und Leserinnen in den Fokus des Geschehens. Unsere Gefühle von Unrecht, Mitleid und Empörung aktiviert Tan angesichts der skandalösen Behandlung eines offensichtlich unterlegenen und hilfsbedürftigen Wesens. Mit Bedacht wählt er ein Tier als Protagonisten, denn Tiere lieben wir in unserer Vorstellung bedingungslos. Schon bei Bartleby war es die Gewaltlosigkeit, die alle autoritären Hierarchien sprengte. Auch die Zikade lässt die Tyrannei der Menschen hinter sich. Sie spaltet ihre menschliche Gestalt wie eine Schale auf, transzendiert sich und heraus zwängt sich ein rotes Insekt. Nicht zutraulich, eher bizarr und vor allem vital in seinem Anderssein. Im Blick zurück lacht sie über die Gesetze des Kapitalismus, von Produktion und Effizienz. Alles relativiert sich im Angesicht der Natur, die den Blick auf eine Dimension des Seins eröffnet, in der die Welt der Menschen zu einer kurzen Episode in der Zeit schrumpft. Es ist schon meisterhaft, wie Tan die großen Erzählungen von Melville und Kafka verbindet und sie in unserer von Grenzziehungen und Migrantenfurcht hysterisierten Gegenwart wiederfindet. Wenn er zeigt, wie sich der Fuß eines Kollegen auf den Brustkorb der am Boden liegenden Zikade drückt, dann weiß man, wie sich das anfühlen muss, für den Fuß und für die Zikade. Nur 14 Bilder braucht Tan, um diese Geschichte in ihrer lyrischen Präzision zu erzählen. Jedes ist bis in den letzten Pinselstrich durchdacht. Ein pastoser Auftrag der Ölfarbe gibt den Bildern eine satte, überreife Textur, die das Grau sinnlich und präsent wirken lässt. Das gelingt, weil Tan eine brillante Lichtführung betreibt. Die Helligkeit ist stets um die Zikade, ihren großen grünen Kopf, während sich im Raum jede Menge dunkle Ecken auftun. Die Übergänge sind mitunter kaum wahrnehmbar, deshalb wirken sie umso bedrohlicher. Tan profiliert sich ein weiteres Mal als atmosphärischer Zeitdiagnostiker. Ist er dann noch ein Autor und Illustrator von Kinderbüchern? Er selbst hat sich nie so wahrgenommen. Wenn er arbeite, denke er nicht an eine Zielgruppe, erklärt der Australier. Aber er stelle immer wieder fest, dass Kinder mit großer Faszination seine Bilder betrachten. Das kann man sich auch bei der Zikade vorstellen, deren packender Realismus einen konsequenten Stilwillen verrät, der einem auch dann nicht entgeht, wenn man die literarischen Bezüge nicht kennt. Die Einsamkeit des Verwundeten wird derart subtil entworfen, dass man die eigenartige Schönheit dieser Tragödie in Grau nicht mehr vergisst.
Die Meinung von Thomas Linden zu Zikade von Sean Tan. Eike Schönfeld hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Aladin Verlag erschienen. The Wasteland von T.S. Eliot, The Fall of America von Allen Ginsberg, Cantos von Ezra Pound. Sie gehören zu den Texten, die die Form des Langgedichts berühmt gemacht haben. Und auch in der Jugendliteratur haben Langgedichte inzwischen eine kleine Tradition. Die Form ist ziemlich erfolgreich. Jinx heißt die Geschichte der australischen Autorin Margaret Wilde, die 2004 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war. Die Sprache des Wassers von Sarah Crossan stand 2014 auf der Auswahlliste zum Jugendliteraturpreis, genau wie 3 Jahre später Eins, die Geschichte siamesischer Zwillingsschwestern, von denen nur eine überlebt. Gerade sind 2 neue Jugendromane in Langgedichtform erschienen, Poet X von Elizabeth Acevedo und Long Way Down von Jason Reynolds. Christine Knödler stellt beide vor und macht sich Gedanken über die Form.
Sie sehen aus wie Gedichtsammlungen, sie laufen als Romane, sie entstehen aus der Komposition von Einzelgedichten. Langgedichte mischen Elemente der Lyrik mit denen des epischen Erzählens. Sie setzen auf die Möglichkeiten der Poesie, auf hohe Intensität, auf die Bildhaftigkeit der Sprache. Pointierung ist immanent, schneller dichter dran ist fast nicht möglich. So wie in Poet X von Elizabeth Acevedo. Die Hauptfigur Xiomara ist Dichterin, nur weiß sie das selbst noch nicht. Was sie weiß, ist, dass sie ihre strenggläubige Mutter fürchtet und dass sie von Anfang an nicht ins Bild passt.
Mehr über Zwilling. Obwohl Zwilling fast 1 Stunde älter ist, die Geburt wurde natürlich kompliziert, als ich dran war, handelt er nicht so. Er ist um Jahre weicher, als ich je sein werde. Mein Bruder wurde geboren als ein sanfter Hauch, der kaum die Luft bewegt. Ich hingegen wurde geboren als der Sturm. Ich bin der schrille Klang, der alle bis ins Mark erschüttert, die versuchen, ihn niederzuringen.
Doch zunächst ist es Xiomara, die niedergemacht wird. Poet X erzählt von einem Mutter-Tochter-Konflikt, der das Potenzial zum Glaubenskrieg hat. Streng katholisch ist die Erziehung, das Ziel, die Tochter ins Ebenbild zu zwingen. Als Xiomara sich verliebt, sind die Strafen drakonisch, auf Reisknien ist nur eine davon. Poet X ist auch die Geschichte eines körperlichen Erwachens und das Wort ward Fleisch. Xiomara will küssen statt beten. Groß und schwer wie sie ist, fängt sie an, sich zu wehren gegen den Spott, gegen das Grapschen, gegen all die Übergriffe auf allen möglichen Ebenen. Sie will lieben, sie will leben. Sie tritt dem Poetry Club der Schule bei, sie beginnt Gedichte zu schreiben, sie wird die Stimme in der Wüste.
Träume von ihm. In meinen Träumen kennt sein Mund mehr als Flüche und Gebete, mehr als Brot und Wein, mehr als Wasser, mehr als Blut. Mehr.
Die biblische Assoziationsebene wird konsequent bedient. Religiöse Engstirnigkeit steht gegen die Freiheit der Einzelnen. Mal sprachgewaltig, mal banal, stets hoch im Ton und überreich an Bildern, sind manche Metaphern abgegriffen, manche Gedanken zu oft gedacht, andere gehen im Trommelwirbel der Sätze unter. Und doch wissen Elizabeth Acevedo und ihre Übersetzerin Letizia Wahl, die beide Poetry-Slammerinnen sind, welche Worte sie wie setzen müssen, um ihr Publikum in Bann zu schlagen. Ameisen laufen im gleichnamigen Gedicht übers Papier von oben links nach unten rechts, während die Mutter ihr Strafgericht durchexerziert. Ich bin zu groß, um mich klein zu machen, ist einer der Ameisengedanken von Xiomara. Auch optisch wird ihr Zerbröseln sichtbar gemacht. Da soll kein Stein, da soll kein Wort auf dem anderen bleiben. Zumindest lässt Ameisen sich so lesen. Zwischen den Zeilen bleibt Freiraum für die Assoziationen der Leserinnen. Das ist, was Lyrik möglich macht, was Lyrik ausmacht.
Der Fahrstuhl ruckelte, vibrierte und klopfte, wie aus der Führung geraten. Wie die mittlere Schublade. Ich hatte eine Scheißangst. Warum braucht das blöde Ding so lang? Fragte ich und schlug heftig gegen die Tür. Genauso heftig, wie mein Herz schlug. Das klapprige Ding war schon immer lahm, sagte Buck grinsend. Ja, trotzdem blöd, antwortete ich mit schweißnassen Händen. Entspann dich, Mann, sagte Buck. It's a long way down.
Auch Long Way Down, des vielfach preisgekrönten afroamerikanischen Bestseller-Autors Jason Reynolds, ist ein Langgedicht. In jener im Gedicht erwähnten mittleren Schublade, die klemmt, liegt eine Pistole. Jetzt hat Will sie eingesteckt. Sein Bruder Sean wurde erschossen. Will kennt die Regeln, nicht weinen, niemanden verraten und den töten, der getötet hat. Jason Reynolds schickt seinen Protagonisten in eine Art Fahrstuhl zur Hölle. In jeder Etage steigt jemand ein. Sie alle sind tot. Sie alle erzählen Geschichten von Gewalt und Gegengewalt. Es ist ein Geistertanz auf engstem Raum. Sartres geschlossene Gesellschaft trifft Dickens Weihnachtsgeister. Eine Minute dauert die Fahrt im Aufzug. Eine Minute kann lang sein. Und nicht nur der Aufzug ruckelt, nicht nur die Schublade klemmt. Das Ergebnis dieser kunstvollen Komposition ist, dass auch Gedanken ruckeln und klemmen. Es ist alles nicht so eindeutig wie gedacht. Auf der letzten Seite steht eine einzige Frage aus gerade mal zwei Worten in Versalien.
Kommst du?
Die Antwort bleibt offen, doch auch unausgesprochen ist die Aussage hochmoralisch. Das Töten muss ein Ende haben, Rache ist nicht süß. Es geht um viel in diesen langen Gedichten. Dabei ist die Diskrepanz zwischen dem, was erzählt wird und dem, wie erzählt wird, offensichtlich. Als bräuchte es die Vieldeutigkeit der lyrischen Sprache und die Konzentration der Komposition als Gegengewicht zu all den schwergewichtigen Erfahrungen, all den Emotionen. Poet X erzählt von vielfacher Entmündigung, bis Xiomara sich nicht mehr mundtot machen lässt. Long Way Down sucht vielstimmig nach einer Antwort, von Petra Boes fulminant übersetzt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Poet X und Long Way Down immer auch das Schreiben thematisieren.
Mein Mund war ausgetrocknet, Wortschleim in meinem Hals. Wie eine allergische Reaktion auf diese ganzen Gedanken?
Schreiben als Heilung, als Befreiung vom Wortschleim, um reden zu können, um etwas verändern zu können? Und was ist mit dem Lesen? Jason Reynolds war 8 Jahre alt, als er begann, Gedichte zu schreiben. Hip-Hop-Lyrics hätten ihn, so sagt er, zum Lesen gebracht. In einem Interview, das er 2018 als Sprecher der American Association of School Librarians gegeben hat, sagte er außerdem:
Wir haben wirklich unser Bestes gegeben, um mit all den neuen Anregungen und Reizen, die die Aufmerksamkeit junger Leute fesseln, zu konkurrieren. Doch das ist ein Wettstreit, den wir nicht gewinnen können. Vielleicht wäre es besser, mit diesen neuen Medien zu arbeiten, um mehr junge Leute einzubeziehen. Das heißt nicht, dass die Bücher verlieren, sondern es heißt, wir müssen noch kreativer werden, damit Bücher gewinnen.
Womöglich begründet ja das die Sogkraft und die Bedeutung der Langgedichte in der Jugendliteratur. Sie knüpfen an jugendkulturelle Events wie Poetry Slams. Aktuelle Langgedichte spielen mit dem Sound von Hip-Hop, Rap, Lyrics und Lyrik. Sie spielen mit den Mitteln der Bühne und des Films. Das Tempo Turbo, der Sound Staccato, der Ton intensiv, die Form experimentell, das Assoziationspotenzial hoch, der Betroffenheitspegel ebenso. Das kann man mögen, das kann befremden, aber immer gilt, Langgedichte gehen unter die Haut. Sie wollen treffen und betreffen. Wo sie gelingen, sind sie poetische Antworten auf Erfahrungen der Gegenwart.
Das sagt Christine Knödler über Langgedichte und speziell über Poet X von Elizabeth Acevedo aus dem Englischen von Letizia Wahl, erschienen bei Rowohlt ab ungefähr 13 Jahren. Und über Jason Reynolds' Long Way Down aus dem Englischen von Petra Böß, erschienen bei DTV ab 14 Jahren. Long Way Down gibt es übrigens auch als Hörbuch, gelesen von Julian Greis, erschienen bei der Hörkompanie. Und nochmal übrigens, Long Way Down steht auch auf der Liste der besten 7 im Oktober. Dazu können Sie also nächste Woche mehr hören. Ein anderes, gerade diese Woche erschienenes Buch hat Christine Knödler nicht vorgestellt, obwohl es von der Form her gepasst hätte. Aber thematisch geht es um etwas ganz anderes. In dem Band »Texte, die auf Liebe enden« verhandelt die Poetry-Slammerin Lucia Lucia Anfang, Mitte und Ende der Liebe und auch das, was nach dem Ende kommt. Die Texte halten nicht alle das gleiche Niveau in Rhythmus und Bildhaftigkeit, aber die meisten sind sehr prägnante und witzige Beschreibungen dessen, was sich zwischen zwei Menschen abspielen kann. Lucia Lucia, Texte, die auf Liebe enden, illustriert von Serena Viola, erschienen bei Fischer. Homosexuelle Liebesgeschichten, die kommen meistens mit US-amerikanischen Jugendbüchern zu uns. In deutschen sind sie bisher selten. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, Andreas Steinhöfels Mitte der Welt über das Coming-out eines Jungen zum Beispiel oder Anne Freitags Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen mit dem Titel »Den Mund voll ungesagter Dinge«. Die junge deutsche Autorin Moira Frank ist eine weitere Ausnahme von der Regel. Schon in ihrem Debüt »Sturmflimmern« waren wichtige Figuren queer, wie auch in ihrem neuen Roman »Nachtschwärmer«, der in der Uckermark spielt. Verena Specks-Ludwig stellt das Buch vor und beginnt mit einem Zitat daraus.
»Als mein Halbbruder starb, kauerte ich 90 Kilometer entfernt vor dem Klo und wartete darauf, mich endlich zu übergeben. Ich war schon im Bett gewesen und dann doch noch mal aufgestanden. Ungefähr in dem Moment, als Lukas am anderen Ende von Brandenburg den Reißverschluss seiner Jacke zuzog, die Tür des Gartenhäuschens schloss und seinem Tod entgegenging.«
Als die 17-jährige Helena vom Tod ihres Halbbruders Lukas erfährt, versucht sie nachzufühlen, ob sie den Moment, als es passierte, irgendwie realisiert hat. Helena ist die Hauptfigur und Ich-Erzählerin in Moira Franks Roman »Nachtschwärmer«. Sie hat Lukas nie getroffen. Erst seit ein paar Wochen wusste sie überhaupt, dass sie einen Halbbruder hat. Er hatte sie auf Facebook gefunden und kontaktiert. In der Nacht, in der Lukas von einem Auto überfahren wird, hat Helena einfach nur panische Angst vor einer Mathearbeit.
»Ich ahnte nichts. Ich fühlte keine wissenschaftlich unerklärliche kosmische Verbindung zwischen uns reißen. Dabei überfiel es mich seit 3 Wochen ständig, unpassend, aus heiterem Himmel, die stromschlagartige Erkenntnis, dass ich jetzt einen Bruder hatte. Dieser absolute helle Wahnsinn und dass ich ihn treffen würde und mein ganzes Leben sich dadurch ändern würde.«
17 Jahre lang haben Helena und ihr Bruder nur etwa 120 Kilometer voneinander entfernt gelebt. Helena mit ihrem Vater in Berlin und Lukas mit seiner Familie in der Uckermark. Helena ist ohne die gemeinsame Mutter aufgewachsen. Jetzt ist Lukas tot und ein Leben voller ungenutzter Chancen scheint an Helena vorbeigezogen zu sein. Das ist die Ausgangssituation in Moira Franks Roman. Die Ich-Erzählerin beschreibt sie so packend, dass man als Leser unbedingt wissen will, wie sie damit umgeht. Helena versteckt ihren Schmerz vor allen anderen. Die Autorin hat ihrer Hauptfigur eine starke Persönlichkeit gegeben, ein wenig borstig und zugleich sympathisch. Eine selbstbewusste junge Frau, die auch ohne Mutter glücklich groß geworden, aber eben, was ihre Gefühle angeht, sehr verschlossen ist. Helena hat niemandem von Lukas erzählt. Für die Sommerferien hatten sie sich verabredet. Als Helena dann von seinem Tod erfährt, ist sie wie gelähmt und schafft es nicht, sich jemandem anzuvertrauen. Am Ende des Schuljahres ist klar, dass sie sitzen bleibt. Und da beschließt Helena, sich auf die Suche zu machen. Sie will sehen, wo Lukas gelebt hat. Sie überredet ihren Freund zu einem Campingtrip in der Uckermark, allerdings ohne ihm zu sagen, warum sie dahin will. Vor Ort fängt sie an, auf eigene Faust nach Spuren einer Vergangenheit zu suchen, die vielleicht auch ihre hätte sein können. Dabei lernt sie die besten Freunde ihres Halbbruders kennen. Den schönen, scharfzüngigen Viktor, den immer angetrunkenen Mike und Clara, zuerst abweisend, aber bald auf ihre einsilbige Art sehr einfühlsam. Zu viert sind sie in Mikes Auto unterwegs. Die Geschichte wird dabei zu einer Art Road Novel. Moira Frank beschreibt, wie die Jugendlichen sich näher kommen. Dabei ist ihre Sprache untereinander zum Teil sehr derb. Daran werden sich manche Leser stören. Ausdrücke wie die Fresse polieren, Wichser oder Spast mögen Jugendsprache authentisch wiedergeben, sie häufen sich aber stellenweise im Buch. Und dabei werden leider auch ein paar Klischees produziert. Über die Rückständigkeit in der ostdeutschen Provinz und über ihre Bewohner, die eingeteilt werden in Nicht-Nazis und Nazis, die sich Deutschlandfahnen in den Vorgarten hängen oder ihren Pferden sprechende Namen geben.
»Auf dem da habe ich reiten gelernt«, sagte Viktor und deutete auf das Graue. »Stalin.« »Stalin?« »Klar, kannst ja nicht den grauen Hitler nennen.« Diesmal war ich sicher, dass er mich verarschte. »Wir sind in Brandenburg, Baby.« »Egal, ob dein Hund oder dein Pferd braun ist, du nennst ihn besser wie den guten alten Führer. Und wenn du ein richtiger deutscher Vorzeigebürger bist, dann bringst du ihm den Hitlergruß bei.«
Ob Moira Frank hier ein authentisches oder ein überzogenes Bild zeichnet, sei dahingestellt. Mit ihren Figuren geht sie viel weniger plakativ um. Die gewinnen immer wieder neue Facetten hinzu. Und das macht den Roman so lebendig. Die Handlung plätschert ab der Mitte etwas dahin, darüber kommt man als Leser aber hinweg, weil man wissen will, welche Geheimnisse die Figuren noch preisgeben. Allen voran die verschlossene Clara, mit der Helena sich anfreundet.
Der Blitz musste irgendwo eingeschlagen haben. Clara lachte. Ich hörte sie nicht, weil der Regen über uns rauschte und schon wieder Donner kam, aber ich sah sie ja. Sie lehnte sich mit ihrem Bier zurück und sah mich an, erwartungsvoll mit leuchtenden Augen, als hätte sie mir etwas gezeigt, das ich noch nie gesehen hatte. Und irgendwie hatte sie das. Ich hatte eine Gänsehaut am ganzen Körper. Meine Kopfschmerzen hatte ich vergessen.
Moira Franks Stärke liegt in atmosphärischen Szenen. Nachtschwärmer ist ein Roadtrip mit dem Weg als Ziel. Und dass sich auf diesem Weg zwei Mädchen ineinander verlieben, kommt wunderbar unaufgeregt und überhaupt nicht plakativ daher. Es ist ein Thema dieses Buches, nicht das Thema. Lesbische Liebe oder Queersein steht nicht im Mittelpunkt. Es geht darum, neue Gefühle zu entdecken, nicht für ein Geschlecht, sondern für eine Person. Nachtschwärmer erzählt von der Suche nach Identität. Wo komme ich her? Was fühle ich? Und wen macht das aus mir? Dabei macht sich Moira Frank mit ihren queeren Figuren für ein Thema stark, das in der deutschen Jugendliteratur immer noch selten vorkommt. Aber ihr Roman ist kein sozialpolitischer Appell, sondern eine einfühlsame Coming-of-Age-Geschichte.
Verena Specks-Ludwig über Moira Franks Roman Nachtschwärmer, erschienen im CBJ-Verlag, empfohlen ab 14 Jahren. Wie immer können Sie die Rezensionen der Bücher für junge Leser unter deutschlandfunk.de auch nachlesen. Und das war's von uns. Jetzt folgt gleich Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.